Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das M&A-Geschäft mit deutscher Beteiligung geht nicht nur zurück, es bricht derzeit regelrecht ein. Es ergab eine Erhebung, die für heute freigegeben wurde. M&A, das klingt im ersten Moment nach Textilien oder auch nach Süßigkeiten. Gemeint sind aber Mergers and Acquisitions, also die internationale Bezeichnung für Fusionen und Übernahmen. Was ist der Grund für diese Flaute und warum ist das eigentlich von Interesse? Mehr dazu in dieser Sendung. Darüber hinaus haben wir, wie jeden Freitag in dieser Sendung, ein Firmenporträt im Programm. Heute stellen wir einen Konzern vor, der sein Geld mit Holzpellets verdient. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Kommen wir zunächst zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Eigentlich, Frau Wehrle, sah heute zunächst mal alles nach einem weiteren erfreulichen Handelstag an der Börse aus, zumindest zum Handelsstart. Denn die Vorgaben von der Wall Street, die waren geradezu prächtig. Dann aber kam die Politik ins Spiel. Mit welchen Folgen für die Stimmung auf dem Aktienmarkt?
Naja, dass der DAX keine so rechte Richtung einzuschlagen wusste. Klar, die Aussicht auf weiteres billiges Geld von den Notenbanken, ja nicht nur hier bei uns im Euroraum, das ist etwas, was Aktienmärkten Flügel verleiht. Dann die Politik haben Sie angesprochen, da geht es um den sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Es ist noch keine ausgemachte Sache, wie das weitergeht. Der DAX zunächst deutlich im Plus, knickt dann aber ein, steht jetzt 18 Punkte tiefer bei 12.338 Punkten. Gut, man darf halt auch nicht vergessen, heute ist großer Verfallstag, also ein Tag, an dem Wetten auf Aktien und Indizes fällig werden. Und an solch einem Tag, da kann es schon zu Kursbewegungen kommen, für die es keine so rechte Erklärung gibt. Das hängt damit zusammen, dass Investoren oft versuchen, also große Investoren oft versuchen, die Kurse in die eine oder andere für sie günstige Richtung zu bringen.
Vorsicht oder auch Verunsicherung bei Investoren, das schlägt sich ja oft beim Handel mit Gold nieder, denn Gold gilt einigen ja als vermeintlich sicherer Hafen bei der Geldanlage in angespannten oder unsicheren Zeiten. Ist davon etwas zu spüren?
Ja. Zwischenzeitlich wurde die Feinunze Gold über 1.400 Dollar gehandelt, im höchsten Stand seit fast sechs Jahren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben ja FED und EZB durchblicken lassen, die Zügel in Sachen Geldpolitik wieder zu lockern. Was auch für Gold spricht, das ist der schwächere Dollar. Gold wird ja oft in amerikanischer Währung gehandelt. Und wenn der Dollar nachgibt, kommen Anleger außerhalb des Dollarraumes günstiger an die US-Währung und damit auch an Gold. Und dann darf man einfach diese vielen politischen Risikofaktoren in der Welt nicht unterschätzen. Gold gilt ja also etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Die Feinunze kostet aktuell 1.396,68 Dollar.
Bleiben wir im Bereich Politik. Seit gestern wissen wir, Johnson oder Hunt, einer von beiden wird Nachfolger der britischen Premierministerin May. Wie beurteilen denn die Anleger die beiden Kandidaten?
Ja, darüber möchte ich jetzt mit Holger Bahr sprechen. Holger Bahr ist Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der DK Bank. Herr Bahr, Boris Johnson, Jeremy Hunt, was unterscheidet die beiden?
Nun, es gibt mit Boris Johnson sicherlich den sehr viel prominenteren und auch extrovertierteren Kandidaten, der definitiv raus will aus der EU, auch um den Preis, dass es ein ungeordneter Ausstieg wird. Während Jeremy Hunt da etwas handzahmer oder gemäßigter daherkommt und eher dafür steht, mit einem besser ausgehandelten Deal dann die EU zu verlassen.
Nichtsdestotrotz, beide wollen dafür sorgen, dass die Briten aus der EU rauskommen. Nun ist natürlich das Problem, das Parlament, das bislang ja gesagt hat, also wir wollen ja vieles, aber keinen harten Brexit. Dieses Parlament ist ja immer noch dasselbe.
Ja, insofern wird sich mit welchem Kandidaten auch immer, wahrscheinlich Boris Johnson, erst einmal nicht viel verändern. Die EU pocht weiterhin darauf, dass der Vertrag, der mit Theresa May ausgehandelt ist, das Optimum ist, über das es abzustimmen gilt, mit einem, wie Sie sagen, unveränderten Parlament. Von daher bleibt sicherlich die Situation auch nach der Wahl eines neuen Parteichefs und Regierungschefs immer noch sehr, sehr schwierig für die Briten, wie sie da rauskommen.
Vor fast genau drei Jahren, am 23. Juni 2016, haben sich die Briten für den Austritt aus der EU ausgesprochen. Es war ein knappes Votum. Was war denn das Besondere daran?
Also ich kann mich noch sehr gut an meinen blauen Fleck im Oberarm erinnern, denn ich habe mich am nächsten Tag erstmal gekniffen und wollte es immer noch nicht glauben, dass da eine knappe Mehrheit für den Brexit gestimmt hat. Das war ja auch entgegen allen demoskopischen Vorhersagen. Das ist das erste Mal gewesen, dass ein Land nun die bislang immer größer gewordene Europäische Union verlassen will. Und das war schon so etwas wie ein Schock. Und den haben die Märkte dann einigermaßen gut weggesteckt, weil sich ja bis heute noch nicht wirklich was verändert hat. Aber es wird für alle Beteiligten nicht die beste Lösung. Und man muss zusehen, dass man diese Auflösung, das Herausarbeiten der Briten so schmerzfrei und schadensfrei wie möglich gestaltet. Das wäre die beste Situation.
Was hat sich in den 3 Jahren in der EU verändert?
Also die EU hat es zum Anlass genommen, sich noch einmal zu besinnen, ob sie eigene Ideen, eigene Werte hat. Und die EU tatsächlich hat eine ganz klare Position vertreten. Die EU war bestens auf diese Trennungsgespräche vorbereitet. Und das, was ausgehandelt wurde, ist das Ergebnis von einer sehr, sehr einheitlichen Meinung in allen, auch in Zukunft EU-Mitgliedern zu finden. Und das ist mal positiv zu bewerten. Die EU hat zusammengefunden in diesen Verhandlungen.
Auch, dass man gemerkt hat, die EU ist eigentlich schon viel enger zusammen, als man das glaubt.
Man hat es sich auf jeden Fall ja sehr stark bewusst gemacht. Also all das, was so selbstverständlich geworden ist, ist dann eben selbstverständlich, gerät aus dem Fokus. Und hier wurde in diesen Verhandlungen nochmal sehr stark geprüft, welche Vorteile hat das, dass wir so leben, wie wir leben, mit Freizügigkeit, mit freiem Handel. Das ist allen nochmal bewusst geworden und hat dann eben auch nochmal das Profil der EU in diesen Verhandlungen mit Sicherheit geschärft.
Wir sind in einer Zeit, in der die EU dabei ist, sich neu aufzustellen, also Stichwort Europaparlament. Ich denke mal, das macht die Sache aber nicht gerade einfacher.
Nein, im Moment geht es ja, einen Nachfolger für Herrn Juncker in der Kommissionspräsidentschaft zu finden, also Personaldiskussionen. Auch die neuen und veränderten Fraktionsgrößen führen dazu, dass die EU dann auch in der täglichen Arbeit im Parlament erst einmal sich finden muss.
Sagt Holger Bahr, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der DK Bank.
Ja, soweit also ein Blick auf Großbritannien und den Brexit, wie und wann auch immer er denn dann kommt. Dann fehlt uns noch, Frau Werle, der Blick auf den Devisenmarkt und den Handel mit Staatsanleihen. Was tut sich hier?
Beim Euro kein klarer Trend, eigentlich die ganze Woche schon ein Auf und Ab. Das hängt unter anderem mit den Notenbanken zusammen. Klar, die Aussicht auf niedrigere Zinsen, die drückt dann die jeweils heimische Währung. Aktuell der Euro bei einem Dollar 13,05 und die Umlaufrendite, die ist von minus 0,35 auf minus 0,34% gestiegen.
Widmen wir uns noch Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien und da würde ich ganz gerne zunächst einen Blick zurückwerfen auf den Handelstag an der Wall Street, denn dort gab es ja ein Börsendebüt und dieses Debüt kann als rundum gelungen bezeichnet werden, so mein Eindruck. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das stimmt. Es geht um den amerikanischen Messenger-Dienstebetreiber Slack Technologies. Die Aktien legten am ersten Handelstag um 60% zu. Da ist einfach ein Konkurrent zu den Messenger-Diensten von Microsoft, von Google oder von Facebook.
Und wenn wir in die Zukunft schauen, heute nach Börsenschluss an der Wall Street wird ein erstes Ergebnis zum US-Bankenstresstest veröffentlicht, dem sich auch die US-Tochter der Deutschen Bank unterziehen musste. Zeigen sich die Anleger nervös?
Sie sind nervös, denn der Deutschen Bank droht, dass sie zum wiederholten Male die Bedingungen nicht erfüllt, durchfallen bei den Stresstests in den USA. Das könnte Sewing nicht gerade den Rücken stärken bei seinen Umbauplänen.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und damit kommen wir, wie eingangs erwähnt, zum M&A-Geschäft, also zum Geschäft mit Fusionen und Übernahmen mit deutscher Beteiligung. Hier hat sich in einer ersten Erhebung gezeigt, es läuft derzeit gar nicht rund. Eine Entwicklung, die übrigens nicht nur auf Deutschland beschränkt ist. Mehr dazu von Mischa Erhardt.
Um fast 70% sind die Fusionen und Übernahmen in Deutschland in der ersten Jahreshälfte eingebrochen. Das haben Berechnungen der Analysten von Refinity ergeben, einem Finanzdatenanbieter, an dem Thomson Reuters knapp zur Hälfte beteiligt ist. Auch weltweit hat sich das Geschäft mit Firmenübernahmen abgekühlt. Global gingen die Volumen der angekündigten Transaktionen um rund 17% zurück.
Wir haben eine dramatische Unsicherheit. Wohin steuert diese Weltwirtschaft? Warum soll man ein Unternehmen übernehmen, wenn man nicht weiß, ob man noch im Land X investieren darf? Da hält man sein Geld zusammen. Das ist das große Problem. Wir ersaufen in zu viel Geld, in billigem Geld und können damit nichts machen. Warum? Weil einfach gewisse Herren im Weißen Haus oder sonst wo in der Welt machen, was sie machen wollen.
Sagt Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank. Fusionen und Übernahmen hängen aber auch von den Finanzierungsbedingungen ab, also der Frage, wie einfach Unternehmen an Kredite oder auf anderem Weg an Geld kommen, um eine Übernahme stemmen zu können. Hier hatten die Notenbanken durch Nullzinsen und den Ankauf von Anleihen in den vergangenen Jahren massiv versucht, die Kreditvergabe von Banken anzuregen, um so die Konjunktur in Gang zu halten. Deswegen waren die Volumen von Firmenkäufen und Fusionen bis ins vergangene Jahr 2018 von einem Rekord zum nächsten geklettert. Oliver Roth vom Wertpapierhandelshaus Otto Seidler.
Ja, im Rahmen der Niedrigzinsphase gab es zunächst einmal bei einfachen Finanzierungsstrukturen einen Hype auf Übernahmen. Das hat mittlerweile stark nachgelassen. Sicherlich auch zum einen, weil in Amerika die Zinsen ein Stück weit angezogen haben, also der US-Dollar teurer geworden ist. Aber zum anderen sicherlich auch, weil sich nachhaltig gezeigt hat, dass viele dieser Firmenzusammengänge sich nicht wirklich ausgezahlt haben. Und wenn man derzeit sich auch gerade die großen Fusionen anschaut, wie Monsanto und Bayer, da brauchen wir ja nicht viel zu kommentieren, dass das natürlich alles andere als eine glückliche Übereinkunft gewesen ist.
Diese teuerste Auslandsübernahme eines Unternehmens in der deutschen Wirtschaftsgeschichte relativiert übrigens auch den Einbruch in diesem ersten Halbjahr. 2018 war durch die Mega-Übernahme ein Ausreißer nach oben. Vergleicht man nämlich mit 2017, liegt das Übernahmevolumen auch in diesem ersten Halbjahr um noch stolze 9% darüber. Für Banken jedenfalls haben drastische Rückgänge von Firmenfusionen grundsätzlich negative Folgen. Denn die Beratertätigkeit für Fusionen, Übernahmen oder Börsengänge ist ein lukrativer Teil des Investmentbankings der Finanzinstitute. In dieser Sparte hatte zu Jahresbeginn die Deutsche Bank Gegenwind und einen Verlust vermelden müssen. Robert Halver.
Wir erleben das ja hier an der Frankfurter Börse. Wir haben ja sehr wenig Einführungen, Börsenneueinführungen oder Übernahmen. Aber auch in anderen Teilen der Welt, selbst in Amerika, ist das deutlich schwächer geworden, weil einfach die Unsicherheit so dramatisch ist. Und da muss man Angst vor haben, denn wenn das Geld so billig ist, müssen die Übernahmen sprudeln wie noch nie. Und wir haben genau das Gegenteil.
Die Deutsche Bank jedenfalls ist in der Rangfolge der Berater vom 2. auf den 11. Platz abgerutscht. Die ersten drei Plätze der erfolgreichsten Investmentbanken in Deutschland belegen nun amerikanische Finanzinstitute. Allerdings ist das Geldhaus zuversichtlich, dass sich sein Rang im zweiten Halbjahr wieder verbessern wird. Denn da stecken noch einige Deals in der Pipeline. Dazu gehört unter anderem der Börsengang von Traton, also der Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen. Und auch große Übernahmen werden noch kommen. So die bislang teuerste in diesem Jahr, die geplante Übernahme von Cypress Semiconductor in den USA durch den bayerischen Chiphersteller Infineon, Volumen rund 10 Milliarden Dollar.
Mischa Erhardt über das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat bei seiner China-Reise den Chef des Netzwerkausrüsters Huawei getroffen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Dass das Treffen stattgefunden habe, wurde vom Bundeswirtschaftsministerium bestätigt. Die Angaben zum Inhalt blieben aber vage. Es sei um rechtliche und technische Sicherheitsfragen unter anderem beim 5G-Ausbau gegangen. Dabei spielt das chinesische Unternehmen eine wichtige Rolle. Die US-Regierung hat aber Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt mit der Begründung, die Technologie des Konzerns könne zur Spionage verwendet werden. Die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs über die Besetzung der europäischen Spitzenposten hat kein Ergebnis gegeben. Bundeskanzlerin Merkel äußerte Bedauern.
Ich werde erst am Ende des Prozesses Ihnen die abschließende Antwort auf Ihre Fragen geben. Aber es ist ein Befund, der uns natürlich vor Herausforderungen stellt. Das ist vollkommen klar.
Auch beim Thema Klimaschutz blieb das EU-Treffen hinter den Zielen der Bundesregierung zurück. Es gab keinen verbindlichen Beschluss über Klimaziele bis zum Jahr 2050. Angela Merkel betonte aber immerhin eine freiwillige Verständigung.
Hier hat sich eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür entschieden, dass wir die Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 erreichen wollen. Alle Mitgliedstaaten sind der Meinung, dass wir das Pariser Abkommen einhalten müssen.
Unterdessen haben sich in Aachen mehrere tausend Schüler zu einer Fridays for Future-Demonstration versammelt. Ihr Ziel?
Ich hoffe halt, dass die Demo erfolgreich wird, dass die Politik auf uns reagieren wird, weil es ist schon echt so, dass nichts getan wird, finde ich.
Also wir hoffen uns natürlich eine gerechtere Klimapolitik und dass unsere Zukunft und unsere Forderungen wahrgenommen werden und umgesetzt werden.
Zur Fridays for Future Demo werden bis zu 20.000 Teilnehmer in Aachen erwartet. Der Arbeitskräftemangel wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland ab dem Jahr 2025 stark bremsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des IFO-Instituts. Das jährliche Wachstum werde sich künftig halbieren und 2035 nur noch 0,6% erreichen. Auch der Lebensstandard und die Arbeitsproduktivität wüchsen künftig langsamer als bisher, heißt es in der Studie. Besonders schlecht schnitten dabei strukturschwache Bundesländer wie das Saarland, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern ab.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir kommen zum Firmenporträt, durchaus passend zu den eben bereits erwähnten Demonstrationen in Aachen von Schülern für Klimaschutz. Denn es klingt zunächst nach einer klimafreundlichen Variante, was eine US-Firma anbietet. Aus Abfällen werden Holzpellets hergestellt, die an umweltbewusste Konzerne verkauft werden, damit die dann anstelle von Kohle die Pellets zur Energiegewinnung nutzen. Das ist das Konzept des US-Konzerns Enviva, der seine Produkte auch nach Europa verkauft. Bei genauerem Hinsehen aber zeigen sich einige Schwächen bei diesem Modell. Heike Wipperfürth stellt Enviva vor.
3 Millionen Tonnen Holzpellets hat das US-Unternehmen Enviva voriges Jahr aus Baumkronen, krummen Stämmen und Sägemehl in seinen Betrieben im Südosten der USA hergestellt und dann an klimabewusste Stromkonzerne in Europa verkauft, die von Kohle auf Biomasse umrüsten, weil sie als CO2-neutral gilt. Auch wenn immer mehr Wissenschaftler warnen, die massenhafte Verfeuerung von Holz könne den Klimawandel beschleunigen. Bis 2040 will der größte Holzpellethersteller der Welt mindestens 65 Millionen Tonnen Kohle mit Holz ersetzen. Und das ist erst der Anfang, freut sich Thomas Med, ein gebürtiger Wiener und Mitbegründer des Unternehmens mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 570 Millionen Dollar.
Wir haben in den letzten Jahren einige neue Lieferverträge auf langfristiger Basis abgeschlossen und der längste läuft sogar bis 2040. Und wir sind gerade dabei, um diese neuen Lieferverträge erfüllen zu können, neue Holzpelletwerke zu bauen. Zusätzlich glauben wir, dass es nach wie vor mehr Märkte gibt, die noch von einer Umrüstung von Kohle auf Biomasse profitieren können.
Große Energiekonzerne wie das Drax Power Station in Großbritannien und Ørsted in Dänemark sind bereits treue Kunden, seit die EU Biomasse zur erneuerbaren Energie wie Wind und Solar erklärte. Und beim geplanten Kohleausstieg könnten Unternehmen wie Vattenfall ihre Kohlekraftwerke in Deutschland mit Holz aus nordamerikanischen Wäldern am Leben erhalten. Thomas Med.
Deutschland ist jetzt gerade in einer, würde ich sagen, nach dem Kohlekommissionsreport in einer Findungsphase, wie es jetzt weitergeht. Aber natürlich die Rahmenbedingungen mit starkem Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, das Abschalten der Atomkraftwerke und das Abschalten der Kohlekraftwerke heißt natürlich, dass es ähnliche Rahmenbedingungen gibt wie in den Ländern, in denen wir sehr erfolgreich Kohle auf Biomasseumrüstungen durchführen konnten. Und damit gehe ich davon aus, dass es durchaus die eine oder andere Möglichkeit geben kann.
Dass Wälder in den USA abgeholzt werden, um in der EU als klimafreundliche Energie verfeuert zu werden, hält Tim Searchinger, ein Forscher für Umweltpolitik an der Princeton-Universität, für einen großen Fehler.
The net effect of
mindestens ein Dutzend wissenschaftlicher Studien belegen, dass das Fällen und Verbrennen von Bäumen in Kraftwerken das CO2 in der Atmosphäre sehr wahrscheinlich für mindestens 30 oder sogar hunderte von Jahren erhöht. Warum? Weil die Verbrennung von Holz mehr CO2 freisetzt als Kohle. Während es länger dauert, bis neu gepflanzte Bäume groß genug sind, um das CO2 wieder aufzunehmen, sagt Searchinger. Weitere Auslöser der Kritik an der schnell wachsenden Holzpelletbranche sind die zunehmende Verschmutzung der Luft in der Nähe ihrer Betriebe und das Abholzen vieler Waldgebiete. Das sei ein Angriff auf Biodiversität und Ökosysteme, finden Umweltschützer wie der Gutsbesitzer Jack Spruill aus North Carolina. Sie nehmen ganze Bäume. Es gibt viele Fotos von LKWs, die bei den Holzpelletanlagen von Enviva ganze Baumstämme abliefern. Es stimmt nicht, dass sie nur übrig gebliebenes Holz benutzen, das andere nicht wollen. Enviva hat sich nun mit Umweltschützern geeinigt, neue Anlagen zur Luftreinhaltung in 2 seiner Betriebe zu installieren. Und die Firma hat sich mit Umweltorganisationen zusammengeschlossen, um das Ökosystem und die Artenvielfalt in der Nähe seiner Betriebe zu fördern und wiederherzustellen. Der Nachhaltigkeitsstandard von Enviva sei sehr hoch, sagt Thomas Med.
Wo immer Holz geerntet wird und wir nehmen Holz von dieser Ernte, werden Bäume nachgepflanzt. Ganz wichtig für die Nachhaltigkeit, da gibt es keine Ausnahmen. Wir sind ein Teil des natürlichen Kreislaufs, dass in einem Wald der geerntet wird, der wächst wieder nach und wird geerntet und wächst wieder nach. Und wir nehmen den Teil dieser Ernte, der anderswertig nicht verwertbar ist.
Ein Brennstoff des guten Gewissens seien Holzpellets dennoch nicht, sagt der Forscher für Umweltpolitik Tim Searchinger. Wenn Kraftwerke einen Teil ihrer Kohleanlagen auf Holz umgestellt haben, stoßen sie mehr CO2 aus als vorher, können aber behaupten, dass sie ihre Treibhausgasemissionen gesenkt haben, während sie weiter Kohle verbrennen und bleiben im Geschäft. Während eine Klage von Umweltschützern aus 5 EU-Mitgliedstaaten das Aus für die Förderung von Biomasse durch die EU fordert, produziert Enviva auch weiterhin so viele Holzpellets wie möglich. Das Unternehmen erhielt bereits neue Großaufträge von RWE für die Niederlande und Mitsubishi in Japan. Und weil der globale Holzpelletmarkt laut Grandview Research bis 2025 um jährlich fast 10% auf einen Umfang von 16 Milliarden Dollar weiter wachsen soll, ist klar, dass Envivas Produkte auch weiterhin sehr gefragt sind. Auch wenn die industrielle Holzverfeuerung mehr CO2 emittiert als Kohle.
Das Geschäft mit Holzpellets, das Firmenporträt von Heike Wipper führt. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Schikane oder berechtigtes Anliegen? Die von der Flugbegleitergewerkschaft UFO angekündigten Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern mitten in der Ferienzeit, die werden von den Kommentatoren sehr unterschiedlich beurteilt.
Bei der Gewerkschaft UFO geht es drunter und drüber, bemerkt die Volksstimme aus Magdeburg. Der Vorsitzende und weitere Vorstandsmitglieder sind vor einigen Wochen zurückgetreten. Einer wirft dem anderen Betrug und Untreue vor. Ob der neue Vorstand handlungsberechtigt ist, ist fraglich. Und in dieser Situation will diesmal die Mini-Gewerkschaft für das fast schon gewohnte Chaos an deutschen Flughäfen sorgen. Das ist unverantwortlich. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg hält das Vorgehen der Gewerkschaft dagegen für absolut legitim. Säbelrasseln hilft dabei, den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wie sollte man sich auch sonst Gehör verschaffen, wenn eine Arbeitsniederlegung nicht möglichst viele Menschen betreffen würde? Außerdem hat es die Fluggesellschaft noch selbst in der Hand, Streiks abzuwenden, sofern die Forderungen der Gegenseite ernst genommen, die Verhandlungen fortgesetzt werden und ein vernünftiger Konsens erzielt wird. Trotz des Drucks aus dem Weißen Haus hat die US-Notenbank den Leitzins vorerst nicht gesenkt. Die Börsenzeitung attestiert, Fed-Chef Powell den Balanceakt souverän bewältigt zu haben. Dass Powell seine Aussage von Anfang Juni wiederholte, wonach die Fed je nach konjunktureller Entwicklung angemessen handeln würde, sollte Marktteilnehmer insofern beruhigen, als er damit Transparenz und Vorhersehbarkeit signalisiert hat. Kommt es zu keinen signifikanten Abweichungen von den Konjunkturprognosen, dann dürften 2020 ein oder zwei Zinssenkungen vorgezeichnet sein. Ausgelöst werden könnten sie durch geringen Inflationsdruck. Überaus misstrauisch reagiert die Süddeutsche Zeitung auf die Pläne von Facebook, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Libra? Das klingt liberal, das tönt nach Freiheit, lässt gar die Befreiung der Armen anklingen. Potenzielle Nutzer sind allerdings gut beraten, wenn sie diese Erzählung als das verstehen, was sie ist, ein Märchen. Denn im Zweifel könnte die Datenkrake Facebook über Libra zusätzlich zu Milliarden von Nutzerdaten auch noch die Einzelheiten zu Milliarden Transaktionen abfischen. Der Konzern könnte Kunden bis in den letzten Winkel ausleuchten. Unter dem Strich ist Libra ein weiterer Versuch der Großkonzerne, das Verhältnis zwischen Staaten und Konzernen auf den Kopf zu stellen.
Und mit diesem Blick auf mögliche Einflüsse von Großkonzernen auf den Staat endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die bereits erwähnte Großdemonstration in Aachen für mehr Klimaschutz als bisher. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.